Einen gesegneten Sabbat von mir. Ich bringe euch viele Grüße aus Bamberg mit, aus meiner Heimatgemeinde. Und vielen Dank auch Annalena für die Kindergeschichte. Jetzt seid ihr Großen dran. Und zu Beginn möchte ich euch von meinem Grundschulpädagogikstudium erzählen. Ich saß da neulich in einer Vorlesung, die war sehr interessant. Von der möchte ich euch berichten. Es ging um die Antinomien der Pädagogik. Und jetzt mag sich vielleicht jemand fragen, was das Wort Antinomie bedeutet. Ich habe mich das auch gefragt, als ich drin saß, aber der Professor hat es uns erklärt und ich erkläre es euch jetzt auch. Antinomie ist einfach nur ein wissenschaftlicher Ausdruck für Gegensatz. Und die Antinomien der Pädagogik sind eine bestimmte Art von Gegensatz, nämlich zwei Gegensätze, die sich gegenseitig bedingen, aber doch irgendwie gegenseitig ausschließen. Also ein Paradox, wenn man so will. Ich erkläre es euch. Zum Beispiel ist eine Antinomie der Pädagogik, dass man als Lehrer die Klasse als Kollektiv betrachten muss, alle gleichzeitig, aber auch den Einzelnen als einen. Und man kann nicht sagen, was wichtiger ist, der Einzelne oder die ganze Klasse. Man kann auch nicht beides gleichzeitig machen und trotzdem ist beides gleich wichtig. Es ist ein Paradox und irgendwie muss man damit umgehen. Oder noch eine Antinomie, das wäre Nähe versus Distanz. Auf der einen Seite muss man als Lehrer den Kindern sehr nah sein und sich in sie hereinversetzen können. Und die Kinder müssen das auch spüren, dass man mit ihnen fühlt und sich ja, für alle ihre Bedürfnisse, dass man dafür ein offenes Ohr hat. Aber auf der anderen Seite ist Distanz auch sehr wichtig, dass man immer eine Distanz wahrt zum Kind. Gerade in der Beurteilung ist das sehr wichtig, dass man alle gleich behandelt. Aber die Distanz hat auch noch einen wichtigeren Grund oder einen wichtigeren Hintergrund für das Kind, weil die Schule hat nämlich eine Mittlerrolle für das Kind. In der Familie erfährt das Kind unverdiente Liebe. Ohne dass es irgendetwas tut, wird es geliebt von seinen Eltern. Aber dieses Prinzip gilt nicht mehr in der Welt. Da bekommt man nur etwas für das, was man leistet, ein Leistungsprinzip. Und die Schule soll das Kind von dieser liebenden Umgebung aus der Familie vorbereiten auf die Leistungswelt. Und ich fand diese Vorlesung sehr interessant und die Gedanken, die ich da gehört habe, und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir, das ist doch auch ein bisschen so mit unserer Beziehung zu Gott. Er ist uns so nah und doch so weit weg. Und Gott benutzt auch dieses Bild sehr oft in der Bibel, um sich uns zu offenbaren, dieses Bild des Vaters oder auch der Mutter. Schlagt mal mit mir auf Jesaja 66 und wir lesen ab Vers 10. Jesaja 66 und wir lesen ab Vers 10. Und dort heißt es: Freut euch mit Jerusalem und jubelt über sie, alle, die ihr sie liebt. Frohlockt mit ihr in Freude, alle, die ihr über sie getrauert habt. Damit ihr saugt und euch sättigt an der Brust ihrer Tröstungen, damit ihr schlürft und euch labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr, siehe, ich wende ihr Frieden zu wie einen Strom und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach. Und ihr werdet saugen, auf den Armen werdet ihr getragen und auf den Knien liebkost werden, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Gott benutzt genau dieses Bild der mütterlichen Liebe und sagt, so wie eure Mütter euch lieben und noch viel mehr liebe ich euch. Das wäre dieses Bild der Nähe. Aber haben wir nicht auch eine Art Leistungsprinzip? Offenbart sich Gott nicht auch so uns? Und ich denke, ihr kennt es alle, aber Jesus hat auch solche Gleichnisse benutzt. Und wir wollen mal Lukas 17 lesen und da finden wir dieses andere Prinzip, mit dem sich Gott uns offenbart. Lukas 17, ab Vers 7. Lukas 17, ab Vers 7 und da sagt Jesus: Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen: Komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich am Abend essen soll und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe? und danach sollst du essen und trinken. Dankte er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das ist doch ein interessanter Gegensatz. Wir sind schuldig, etwas zu tun, und doch können wir gar nichts tun für Gott. Auf der einen Seite nimmt er uns, wie wir sind, und auf der anderen Seite müssen wir aber schon auch etwas leisten, beziehungsweise müssen unsere Talente vermehren, ansonsten werden wir verworfen. Nun ja, ich denke, dass einige schon in ihren Gedanken die Lösung auf den Lippen haben und sich denken, man kommt und es kommt jetzt auch sofort, wir haben die Rechtfertigung aus dem Glauben. Und die setzt uns das an die richtige Stelle, das Verhältnis von Werken zu Glauben. Und der Glaube macht den Anfang und dann kommen die Werke. Und wenn wir an Gerechtigkeit aus Glauben denken, dann müssen wir sofort an Luthers Ringen denken zum Beispiel, wie er um diese Gerechtigkeit aus Glauben gerungen hat und irgendwann hat er es dann gehabt. Oder wir denken an Jakobs Ringen am Jabok und er hat gerungen. Und es war ein harter Kampf mit sich selbst, aber am Ende von diesem harten Kampf war als süße Belohnung diese Heilsgerechtigkeit und Heilsgewissheit. Und er war sich sicher, dass er erlöst ist in Christus. Aber gerade diese Heilsgewissheit zeigt uns auch, wie radikal Glaubensgerechtigkeit ist. Weil wenn wir uns nach der Glaubensgerechtigkeit gewiss sein können, dass wir erlöst sind in Christus, dann können wir uns genauso sicher sein, dass wir verdammt sind außerhalb von Christus. Wir wissen, dass wir sterben werden und sicherlich verurteilt werden, wenn wir nicht in Christus sind. Wenn man so eine Werksgerechtigkeit pflegt, dann kann man sich immer noch denken, nun ja, wenn ich auf den schaue oder auf den, dann mache ich mich gar nicht so schlecht. Und wenn ich das so abwäge, würde ich sagen, das müsste reichen am Ende. Aber ich kann euch sagen, nein, das wird nicht reichen. So eine Gerechtigkeit stinkt vor Gott. Und die einzige Gerechtigkeit, die vor ihm genügt, ist die von Christus. So radikal ist Glaubensgerechtigkeit. Und das hat aber auch etwas Gutes. Wir wissen, woran wir sind. Wir wissen, dass wir verloren sind, wenn wir nicht in Christus sind. Wir wissen, dass wir gerettet sind, wenn wir in Christus sind. Es gibt nicht diesen Zwischenzustand, in dem uns Satan oft halten will, der Ungewissheit, dass wir nie richtig wissen, woran wir sind. Bei Gott wissen wir, woran wir sind. Schlagt nur mit mir auf 1. Johannes 2. Der erste Johannesbrief, das zweite Kapitel. Und Johannes äußert den gleichen Gedanken. Und er sagt, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Und mein Einschub, wer ist die Wahrheit? Das ist Christus. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Wieder dieses Wort, schuldig. Und interessant, dass auch Johannes das verwendet, der gerade in diesem Brief uns so deutlich die Liebe Gottes näher bringt, wie wahrscheinlich wie kein anderer. Und trotzdem sagt er, wir sind schuldig, etwas zu tun, seine Gebote zu halten. Und wenn wir über diesen Begriff der Schuld nachdenken, dann bemerken wir auch, dass es auch hier wieder so eine Dialektik gibt, so eine Antinomie, so zwei Seiten, von denen Satan uns angreift. Auf der einen Seite sagt er, du bist schuldig und du kannst nie zu Gott kommen. Was du getan hast, das kann er dir nie vergeben. Und auf der anderen Seite sagt er, die Sünde ist nicht so schlimm, mach dir keine Gedanken, du wirst schon erlöst. Und beides bringt uns Verderben, beides spricht der Ankläger zu uns. Wenn wir die Verse lesen wie die, die wir gerade im Johannesbrief gelesen haben, dann müssen wir festhalten, Jesus ist nicht dafür gestorben, dass wir weiter sündigen können, sondern dafür, dass wir aufhören können zu sündigen. Das ist das Evangelium, wir haben Freiheit von der Sünde. Aber gerade weil das so radikal ist, muss ich euch zugeben, wenn man diese Verse liest und das in der Theorie durchgeht und so schlüssig es in der Theorie ist und biblisch betrachtet, in der Umsetzung hatte ich lange Probleme. Was heißt lange? So lange bin ich noch nicht im Glauben. Aber sagen wir, am Anfang hatte ich große Probleme. Und ich war in so einer Situation, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe Jesus so als eine Art Waschmaschine benutzt. Ich bin zu ihm gekommen, habe mich reinigen lassen von ihm, und ich habe wirklich geglaubt, er macht mich rein. Und dann bin ich wieder in die Welt gegangen und ich habe mich sofort wieder beschmutzt. Und dann komme ich wieder zurück zu Jesus und er macht mich rein. Und dann gehe ich wieder in die Welt und ich mache mich schmutzig. Und ich habe gemerkt, das ist irgendwie kein erfülltes Leben. So kann das doch nicht sein, das Evangelium. Das ist doch nicht die christliche Erfahrung, nach der wir alle suchen. Was mache ich falsch? Was stimmt hier nicht? Nun ja, es ist schwierig, das zu erklären, weil man kann Glauben nicht lehren. Es ist keine Doktrin. Gott ist eine Person und es ist eine Beziehung zu ihm, unser Glaube. Es ist nicht eine Reihe von Lehren oder so, die man endlich versteht und dann hat man es durchdrungen und dann ist man ein Christ. Es ist eine Beziehung, die wir pflegen. Aber wenn wir etwas falsch verstehen, dann steht das unsere Beziehung zu Gott im Weg. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich etwas falsch verstanden habe, dass ich etwas für biblisch gehalten habe, was nicht biblisch war. Und das hat sich zwischen mich und Gott gestellt. Und davon möchte ich euch erzählen und euch auch davor warnen. Es geht ums Wesen der Sünde. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht denken, Sünde ist einfach, das ist die Übertretung des Gesetzes. Das ist richtig, auf jeden Fall. Das schreibt Johannes auch in seinem ersten Brief, drittes Kapitel, Vers 4, falls das jemand nachlesen möchte. Und wenn wir in seinem Brief ins erste Kapitel gucken, dann sagt er, dass das Blut Jesu uns reinigt von jeder Sünde. Und wenn wir diese Verse wieder aneinander hängen, dann haben wir eigentlich wieder diese Waschmaschinen-Situation, in der ich war. Wir gehen zu Jesus, lassen uns reinigen und dann, wenn wir uns beschmutzen, dann kommen wir wieder zu ihm. Und ich musste verstehen, dass Sünde bzw. die Übertretung des Gesetzes, dass es schwerer ist und tiefer geht als nur etwas, was ich falsch mache. Und ich möchte euch das erklären, deswegen machen wir jetzt ein kurzes Bibelstudium. Und dafür bitte ich euch, dass ihr mal Römer 5 aufschlagt und ganz genau mit mir lest. Und wir wollen das ganz genau miteinander durchsprechen und schauen, was Paulus hier meint mit Sünde. Römer Kapitel 5. Wir lesen ab Vers 12. Und da schreibt Paulus: Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, bis hierhin erstmal. Ich habe immer gelesen, weil sie alle gesündigt haben, das bedeutet, alle Menschen haben selbst falsche Handlungen getan und deswegen sind sie letztlich gestorben. Aber wenn wir den Gedanken weiterdenken, dann macht das keinen Sinn, weil was ist mit kleinen Kindern? Die haben noch nicht das Gesetz übertreten, aber kleine Kinder können schon sterben, so traurig das ist. Also was meint Paulus damit, wenn er sagt, weil sie alle gesündigt haben? Lesen wir die nächsten Verse. Vers 13. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Er macht letztlich den gleichen Punkt. Er sagt auch, vor dem Gesetz gab es noch keine Übertretung. Aber trotzdem sind schon Menschen gestorben. Wie kann das sein? Und das zeigt uns, Sünde geht tiefer. Sünde ist weniger oder es ist eine Aktion von uns, aber es ist auch ein Zustand, in dem wir sind. Ich kann nicht anders als sündigen. Und als ich das endlich verstanden habe, dass ich gar nicht anders kann, als mich schmutzig machen, da war das, obwohl das sehr deprimierend klingt, war es irgendwie auch eine Befreiung, weil ich gemerkt habe, ich kann mich anstrengen, wie ich möchte, es geht einfach nicht. Und der Zustand, in dem ich mich da befunden habe, den beschreibt Paulus auch 2 Kapitel später in Römer 7. Die meisten werden es kennen, dort sagt er in Vers 18 und 19, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, dieses tue ich. Und er beschreibt genau diese Situation, in der wir uns als Menschen befinden. Wir können das Gesetz gar nicht halten. Es ist so, dass Gott zu uns sagt, du sollst nicht. Und wir sagen, ja, wir wollen auch nicht. Aber wir sehen, wir können nicht anders. Das Problem sitzt tiefer als nur in unseren eigenen Übertretungen. Und wir haben dieses Problem geerbt von Adam. Und jetzt mag vielleicht der eine skeptisch werden und sich denken, oje, der junge Bruder hier vorne lehrt uns die katholische Erbsündentheologie. Und das stimmt auf keinen Fall. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Die katholische Erbsündentheologie spricht von Schuld, die weiter, ja, der Begriff der Sünde wird sehr mit Schuld gleichgesetzt. Und diese Schuld wird dann erlassen durch ein Sakrament, durch diese angeblich, ja, durch dieses Sakrament der Taufe, sagen sie, und dadurch sind die Sünden wieder weg. Das ist Quatsch und nicht biblisch. Das will ich hier kein bisschen verkündigen. Aber ich habe alte adventistische Schriften studiert und ich habe gesehen, dass diese Position, die ich euch gerade gezeigt habe, dass Sünde tiefer ist als nur die eigene Übertretungen und dass es geerbt wird von Adam, dass es eine uradventistische Auslegung ist. Und ich möchte euch was vorlesen. Das habe ich gefunden in einer Predigt, die Alonzo T. Jones gehalten hat, vor über 120 Jahren. 1895, eine sehr wichtige Zeit für unsere Adventbewegung. Und ich lese euch einfach mal vor, was er da gepredigt hat. Es war nur falls es jemand nachgucken will, das war ein Vortrag, eine Vortragsreihe, die hieß die dritte Engelsbotschaft. Und er sagt, der erste Adam berührte uns alle. Was er tat, darin waren wir alle einbezogen. Wäre er Gott treu geblieben, so würden wir alle darin einbezogen sein. Als er von Gott abfiel, waren wir darin einbezogen und es erfasste auch uns. Was immer er getan hätte, würde uns erfassen und was er tat, machte uns zu dem, was wir sind. Ha, interessant. Adams Übertretung macht uns zu Sündern. Und wenn wir wieder in Römer 5 gucken, zu dem Vers, wenn es heißt, weil sie alle gesündigt haben, in Vers 12, dann ist es letztlich auch die Sünde, die sie in Adam getan haben. Das ist auch ein biblisches Prinzip letztlich. Wir haben die Sünde in Adams Lenden getan, so wie im Hebräerbrief. Kennt ihr das vielleicht? Da schreibt Paulus dann, dass Levi hat in den Lenden Abrahams Melchisedek den Zehnten gezahlt. Ja, das ist ein hebräisches Prinzip. Ein Prinzip der Erbschaft. Und wenn ihr auch das Alte Testament anschaut, dann seht ihr, wie wichtig es ist, die Genealogie und wo alles herkommt und wer wen gezeugt hat, dass das sehr bedeutend ist. Lasst uns noch weiter den Sündenbegriff uns anschauen und wir wollen gucken, wo Sünde entstanden ist und gehen dafür natürlich ins erste Buch Mose, ins dritte Kapitel. Das hat ja gerade schon Alonzo T. Jones angesprochen, dass dieses Ereignis uns alle betrifft, uns alle erfasst, wie er sagt. Und wir lesen Kapitel 3, die Verse 11 bis 13. Und ich denke, ihr kennt die Geschichte. Adam und Eva haben von der Frucht gegessen und verstecken sich vor Gott. Und jetzt sprechen sie mit Gott und Gott spricht. Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Bis hierher. Lügen hier Adam und Eva. Eigentlich nicht, sie sagen schon die Wahrheit. Aber sieht so ein Sündenbekenntnis aus und eine gesunde Beziehung zu Gott, was sie hier tun. Auf keinen Fall, sie schieben die Schuld weit von sich. Warum ist das so? Und dazu hat Alonzo T. Jones auch etwas gesagt. Und ich lese noch einmal aus seiner Vortragsreihe. Da hat er gepredigt. Weshalb beantworteten sie die eindeutige Frage nicht eindeutig? Sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht, weil der Geist, der sie trieb, der von ihnen Besitz ergriffen hatte, der sie gefangen hielt und unter seine Macht versklavte, der Geist ist, der Selbsterhöhung an den Platz Gottes hervorbrachte und sich niemals mit dem zweiten Rang begnügen wird, auch nicht neben Gott. Wir alle wissen, das ist der Geist Satans, ganz gewiss. Auch er sagt, sie konnten gar nicht anders. Sie konnten gar nicht ihre Sünden Gott bekennen. Was hat ihnen wieder die Möglichkeit gegeben, ihre Sünden vor Gott zu bekennen? Schauen wir ein paar Verse weiter. Gott sorgt sofort dafür, dass wieder eine Beziehung hergestellt werden kann. In Vers 15, er sagt, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Die erste Prophetie auf den Messias. Und durch den Messias ist wieder die Möglichkeit da, der Sünde zu widerstehen. Und jetzt macht das auch alles wieder Sinn und wir wollen nochmal zu Römer 5 zurückgehen und damit unser kurzes Bibelstudium und adventistische Geschichtestudium beenden und in Römer 5 die Verse 17 und 18 lesen. Und Paulus bringt es dort sehr passend auf den Punkt, indem er sagt, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Das ist die Gerechtigkeit des Messias, die Gott hier offenbart hat. Die Hoffnung und die Verheißung, die wieder die Möglichkeit gegeben hat, gegen die Sünde, der Sünde zu widerstehen. Das Wichtige ist, Jesus schenkt den Sieg über die Sünde. Wir können ihn nicht erringen. Und das ist das, was ich in meinem Leben bitter erfahren musste und wo ich einfach keinen Fortschritt gemacht habe, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich müsste etwas tun, ich müsste endlich schaffen, irgendwie meine sündige Natur irgendwie unter Kontrolle zu bringen, aber ich kann das nicht. Falls noch jemand von euch skeptisch ist, habe ich auch noch ein Zitat von Ellen White dabei. Ich meine, wir haben es jetzt schon in der Bibel ausführlich belegt, würde ich sagen, aber man kann sie ja danach auch noch anführen. Und ja, mir ist sie auf jeden Fall wichtig. Und es ist ein kurzes und sehr prägnantes Zitat. Wir finden es in Heavenly Places 146, Absatz 4. Dort schreibt sie, wegen Adams Ungehorsam ist jedes menschliche Wesen ein Übertreter des Gesetzes und unter die Sünde verkauft. Also nochmal, wegen Adams Ungehorsam ist jedes menschliche Wesen ein Übertreter des Gesetzes. Und die Übertretung des Gesetzes, das ist Sünde, wie wir wissen. Jetzt fragt sich vielleicht jemand, Jesus ist doch in unserem Fleisch gekommen. Und Jesus war doch in der Gleichgestalt unseres Fleisches. Ist Jesus dann auch Sünder durch Adam, wenn wir alle durch Adam Sünder sind? Weil das sei ferne, richtig? Jesus war doch ohne Sünde. Und da habt ihr völlig recht. Und trotzdem war er genau in unserem Fleisch, in keinem anderen Fleisch. Das ist auch sehr wichtig, dass er genau unsere Natur angenommen hat und nicht irgendetwas anderes. Wie bringt man das also zusammen? War Jesus ein Sünder? Nein. Ich möchte das gerne beantworten mit Johannes 3. Und ihr kennt die Begebenheit, Jesus spricht mit Nikodemus. Und er geht ganz ausdrücklich und eindeutig auf die Neugeburt ein. Und er sagt da in Vers 4, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Musste auch Jesus von Neuem geboren werden? Nein, auf keinen Fall. Das wissen wir auch von der Taufe. Johannes der Täufer sagt, dich will ich nicht taufen, du musst nicht getauft werden. Jesus brauchte keine Neugeburt. Warum brauchte Jesus keine Neugeburt? Weil er schon aus Gott geboren war. Und weil seine Gottessohnschaft, seiner Menschensohnschaft vorausging. Und wenn ihr das Neue Testament lest, dann seht ihr, dass das genau das war, woran sich Jesus festgehalten hat in seinen schwierigsten Stunden und die ganze Zeit. Das war der Glaube Jesus, dass er Gottes Sohn ist. Denkt an die Versuchung. Woran hat Satan angesetzt, als Jesus in der Wüste war? Wie wollte er bei ihm Zweifel sehen? Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich, dass diese Steine Brote werden. Und am Kreuz, in dieser anderen wirklich schrecklichen Situation vor Jesus, und wir können uns nicht vorstellen, wie geschwächt er dort war am Kreuz, wie begegnet ihm Satan durch die Umstehenden. Er spricht, wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Jesus ist deswegen ohne Sünde, weil er aus Gott ist. Und weil seine Gottessohnschaft, seiner Menschensohnschaft vorausgeht. Und das ist kein anderer Mensch. Und daran hat sich Jesus festgehalten. Und das ist letztlich der Glaube Jesu, der auch das Ausharren der Heiligen bewirkt. In Offenbarung 14, Vers 12 könnt ihr davon lesen. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken, was wir in Christus haben, und dass er diesen Sieg errungen hat und dass er uns diesen Sieg schenkt, dann haben wir eigentlich die Antwort auf meine Frage, mit der ich lange gekämpft habe. Und ich will noch einen Vers zu dieser Adam-Geschichte anführen, weil der so gut passt. Der steht in 1. Korinther 15, Vers 45. Und Paulus schreibt hier, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, ward eine lebendige Seele, der letzte Adam, ein lebendig machender Geist. Halleluja! Wer ist der letzte Adam? Das ist Jesus. Und durch Christus haben wir eine andere Herkunft. Eine Herkunft aus Gott, nicht mehr aus Adam. Und durch Christus sind wir frei von unseren Sünden. Und als ich das begonnen habe zu realisieren und was es wirklich bedeutet hat, dass Jesus dieses gerechte Leben gelebt hat unter allen menschlichen Umständen, dass er jeden Sieg errungen hat über die Sünde und dass er unter Qualen sein Leben gegeben hat, damit ich genau dieses Leben erhalten darf. Weil genau das ist das Leben, das ich brauche. Ein menschliches, perfektes Leben. Ja, da war ich vollkommen überwältigt und irgendwie befreit. Befreit davon, etwas tun zu müssen, was ich nicht tun kann. Und was trotzdem schon getan wurde durch Christus. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil in unserer heutigen Zeit, wenn wir über das Kreuz nachdenken und vor allem in anderen Kirchen, aber auch in der Adventgemeinde, wir hören immer von der Vergebung der Sünden. Ja, unsere Sünden sind uns vergeben. Ja, auf jeden Fall, aber wir haben auch den Sieg über die Sünde durch Christus. Und das muss beides gleichzeitig, das geht Hand in Hand, wir können das nicht voneinander trennen. Warum musste Jesus das alles erleiden? Für uns, und wir sollten auch darin leben, oder das leben, was er für uns gelebt hat. Es gibt diesen Hymn, diesen amerikanischen, der heißt Live out thy life within me, O Jesus, King of Kings. Leb dein Leben in mir aus, O Jesus, du König der Könige. Halleluja. Die Frage ist, glauben wir daran, dass wir wirklich den Sieg über die Sünde haben in Christus? Lassen wir uns wirklich darauf ein, dass wir das zu einem Prüfstein unseres Glaubens machen, dass wir alles, was da ist, was uns von Gott trennt, dass wir es hinlegen wollen und sagen wollen, ja Gott, ich glaube, du nimmst es mir. Du hast dafür gesorgt, dass ich davon frei werde. Das ist nichts, was ich mein Leben lang mit mir rumschleppen muss. Wir haben es in der Neugeburt und das dürfen wir nicht vergessen, nie vergessen und nie versuchen, das alleine zu regeln, weil ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, man zerschellt ganz, ganz schrecklich. Und die Neugeburt bedeutet, mit Jesus zu sterben und mit Jesus zu neuem Leben zu kommen. Und das ist auch wieder so eine Antinomie, der Tod und das Leben. Und wie wird sie gelöst? Im Kreuz, von dem uns das Blut und das Wasser entgegenströmt. Jesus ist die Antwort auf jeden Gegensatz. Matthäus 16, Vers 24 sagt Jesus, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wir müssen unser altes Leben geben und verlieren und dann bekommen wir ein neues. Und das Neue, das wir bekommen, das ist wirklich ein neues und perfektes Leben. Und da können wir irgendwie noch keine Sünde damit mit einfügen, weil es ist ja ein neues Leben von Gott. Zurück zur Pädagogik. Antinomien sind unglaublich schwer zu verstehen und noch schwieriger zu lösen. Die Erziehung von Kindern ist unglaublich kompliziert in der Theorie. Aber wisst ihr, was mich trotzdem zuversichtlich stimmt? Es sind die Kinder, weil sie entwickeln sich ja doch ganz prächtig. Und wenn eine Gemeinde Kinder hat, wie hier eure Gemeinde, ihr seid so reich gesegnet mit Kindern, das belebt die Gemeinde unglaublich. Und wenn man sieht, wie sie aufwachsen, und ganz besonders, wenn es Kinder sind, die im Glauben aufwachsen, dann sieht man, wie sie gedeihen und es funktioniert doch. Sie entwickeln sich ja. Was in der Theorie unmöglich scheint, ist in der Praxis möglich. Wie? Meine Antwort darauf ist, dass es durch die Liebe ist, durch die Liebe der Eltern, durch die Liebe Gottes. Die Liebe der Eltern ist ein Sinnbild auf die Liebe Gottes. Er hat diese Liebe natürlich in die Eltern gelegt und diese Liebe lässt die Kinder gedeihen. Und was auf die Entwicklung von Kindern zur Mündigkeit zutrifft, das muss auch auf unsere Entwicklung zur Mündigkeit im Glauben zutreffen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ich kann diese Liebe nicht beschreiben, ich kann sie nicht ganz erfassen. Ich habe 3 kleine Schwestern, die ich sehr lieb habe. Aber ich glaube, Eltern verstehen es noch besser, wenn hier steht, dass jemand sein eigenes Kind gibt, um uns zu retten. Würde man nicht lieber selber sterben, als sein Kind zu geben? Diese Liebe ist unermesslich groß. Gott ist die Liebe. Wie lösen wir also Verständnisprobleme und Zweifel am Evangelium? Erstens, durch den Glauben. Durch den Glauben, dass Jesus durch sein Blut meine Sünden abwäscht und mir sein siegreiches Leben schenkt. Zweitens, durch die Hoffnung. Durch die Hoffnung auf den Messias, die schon Adam und Eva überleben ließ und ihnen wieder die Möglichkeit gegeben hat, der Sünde zu widerstehen und eine Beziehung mit Gott zu haben. Und drittens, und nicht letztens, durch die Liebe. durch die Liebe, die Gott uns am Beispiel elterlicher Liebe zeigt. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte unter ihnen ist die Liebe. Amen.